Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Antisemit. Und das ist einfach nicht richtig. Das fördert Antisemitismus. Und dagegen kämpfe ich seit vielen, vielen Jahren. Eigentlich seitdem ich überhaupt begonnen habe, mich dieser ganzen Situation bewusst zu werden. Ich bin schon seit 40 Jahren quasi an der Front. Und seit 40 Jahren beschäftige ich mich mit dem Nahostkonflikt. Am Anfang war ich tatsächlich ein einsamer Rufer in der Wüste. Aber inzwischen gibt es sehr viele Leute, die es wagen, mit mir zusammenzugehen. Auch von jüdischer Seite, wenn ich dann an Professor Rolf Verleger erinnern darf, an Judith Bernstein und andere. Aber diese ganze Debatte, diese ganze Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark verschoben in Richtung Beschäftigung mit Antisemitismus, mit dieser Antisemitismus-Hysterie, weil es der israelischen Propaganda tatsächlich gelungen ist, das zu realisieren, was ein israelischer Botschafter ein ehemaliger israelischer Botschafter in den USA, als er zurückgekommen ist nach Israel und von einem israelischen Journalisten interviewt wurde, geantwortet hat auf die Frage, was war Ihr größter Erfolg in den 5 Jahren, die Sie in den USA als Botschafter waren? Und der hat geantwortet, mein größter Erfolg war, dass es mir gelungen ist, die amerikanische Administration zu überzeugen, dass Antizionismus Antisemitismus ist. Das war vor circa 10 Jahren. Und als das in der Presse stand und als das bekannt wurde, hat das die israelische Hasbara, so heißt das Propagandaministerium in Israel, die reine Übersetzung des Wortes Hasbara heißt Erklärung, und als ein anderer Botschafter mal in Amerika bei einer Kundgebung gefragt wurde, sagen Sie, Herr Botschafter, was bedeutet Hasbara? Hat er gesagt, Hasbara bedeutet die Wahrheit sagen. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Erklärung. Und als dieses Hasbara-Ministerium, das vor 10 Jahren noch sehr klein war und heute ein Riesenministerium ist mit einem Riesenetat, das vernommen hat, es reicht, wenn man im Ausland bekannt macht, dass Antizionismus eigentlich nichts mit Israel zu tun hat, sondern Antizionismus hat was mit Juden zu tun, da fing man an, sehr aktiv zu werden und sehr viel Geld in diese Propaganda zu investieren. Als ich begonnen habe und noch bis vor 10 Jahren, vielleicht sogar noch bis vor 6, 7 Jahren, war das kein Thema. Ich konnte überall Vorträge halten, ich bin nie gehindert worden, aber seit einigen Jahren will man mich nicht reden lassen, will man auch mit mir nicht diskutieren, und man tut es einfach ab mit der Behauptung, Abi Melzer ist ein Antisemit. Und das reicht. Ja? Wenn man das sagt, das ist quasi wie ein Todesurteil. Dann braucht er nicht mehr zu kommen, man hat es auch nicht mehr nötig, mit ihm zu diskutieren, er ist ja ein Antisemit, also was soll man mit ihm diskutieren? Und ich bin vor 3 oder 4 Jahren von einer Gruppe in Saarbrücken angerufen worden, ob ich bereit wäre, zu einer Podiumdiskussion zum Thema Antisemitismus und Israel und der Ostkonflikt zu kommen. Ich habe zuvor gesagt, ja, natürlich, ich mache das. Und ich mache das seit vielen Jahren. Ich mache das nicht, um mit den mickrigen paar Groschen, die man mir gibt, Geld zu verdienen, sondern ich mache das, weil ich das als Berufung empfinde, weil ich dafür lebe. Und 3 Tage später rufen sie mich an und die haben mich gefragt, ja, und wären Sie auch einverstanden, wenn Henrik Broder kommen würde? Ich sagte, nicht nur einverstanden, ich würde sehr begrüßen. Ich würde gerne mit ihm mal diskutieren. Aber natürlich, es ist gekommen, wie es kommen musste. 3 Tage später werde ich angerufen, tut uns leid, Herr Melzer, Herr Broder hat es abgelehnt, mit Ihnen zu diskutieren. Natürlich lehnt er es ab, mit mir zu diskutieren, weil er ja nichts zu sagen hat. Er hat keine Argumente. Er kann auf meine Argumente nicht antworten. Ein Argument, wie er zum Beispiel geschrieben hat, die Israelis sind Täter, aber Täter sein macht Spaß. Auf diesem Niveau kann er nicht ankommen. Auf diesem Niveau wird kein Publikum ihn reden lassen. Und das weiß er ja. Und er weiß, dass ich nur sachliche Argumente und dass ich keine manipulierten Argumente bringe. Und deswegen will er mit mir nicht diskutieren. Und nicht nur er, andere auch. Frau Knobloch will mit mir nicht diskutieren. Sie will nur verbieten, dass ich rede, aber sie will nicht mit mir reden. Und damit kämpfe ich seit Jahren. Ich habe einen eigenen Blog, wo ich regelmäßig Artikel veröffentliche. Ich habe inzwischen 3 Bücher zu diesem Thema geschrieben. 2 davon beschäftigen sich mit Israel. Das letzte ist heißt mit Feuer und Blut und beschäftigt sich mit der Entstehungsgeschichte des Zionismus und Israels, und zwar ein bisschen anders, als das die israelische Propaganda uns allen erzählt. Und das allerletzte Buch, was ich geschrieben habe, was im Westend Verlag erschienen ist, heißt Antisemitenmacher. Und da beschäftige ich mich halt mit dieser ganzen Antisemitismus-Hysterie und rechne damit ab und rechne eben mit Leuten wie Broder und Knobloch und wie sie alle heißen ab, für die jeder in Deutschland, der es nur wagt, ob es jetzt Gabriel ist, ob es jetzt Jakob Augstein ist, ob es andere Prominente oder nicht Prominente ist, die Liste derjenigen, die inzwischen von diesen Leuten beleidigt, diffamiert, verleumdet worden ist, ist so lang, dass wenn ich nur die Namen vorlesen würde, die halbe Stunde um wäre. Dann würde ich zu nichts anderem kommen, außer die Namen vorzulesen. Es ist eine Liste, die über mehrere DIN A4 Seiten geht. Und es gibt in Deutschland kaum noch einen anständigen Publizisten oder Bürger, der nicht in diesen Verdacht gekommen ist. Ich erinnere nur an die unglückliche Debatte um Günter Grass, der nichts anderes getan hat, als ein Gedicht zu schreiben, in dem er das geschrieben hat, was israelische Politiker, also verantwortliche Politiker und israelische Publizisten gesagt haben. Nichts anderes hat er gesagt. Und er ist verleumdet worden. Und wenn ich rede und wenn ich diskutiere, ich habe schon längst aufgehört, die Israelis zu beschuldigen. Ich habe schon längst aufgehört, Leute wie Broder oder Knobloch zu beschuldigen. Ich beschuldige uns alle und besonders die deutsche Presse und die deutschen Medien, die dazu schweigen, die einfach schweigen. Ich will mal dieses prominente Beispiel um Günter Grass nehmen. Die gesamte deutsche Presse hat ihn attackiert. Ohne Ausnahmen. Ohne Ausnahmen. Ja, es war beschämend. Es war immerhin ein Nobelpreisträger, einer der prominentesten, besten, interessantesten deutschen Schriftsteller. Und da hat man ihm nicht das, was er nach 45 geschrieben hat, vorgehalten, sondern dass er als 16-jähriger Junge bei der SS war. Das hat man ihm vorgehalten und dass er nicht darüber geredet hat. Nun gut, ich meine, ich weiß nicht, ob ich darüber geredet hätte und ich weiß nicht, ob sie darüber geredet hätte. Über solche Sachen redet man ungern. Aber immerhin hat er zum Schluss doch darüber geredet und hat es gesagt. Und das hat man ihm vorgeworfen und nicht sein Eintreten für Demokratie, für Freiheit und Menschlichkeit. Also seitdem ich mich mit dieser Thematik beschäftige, seitdem ich angefangen habe zu schreiben, und das ist schon lange her, wirklich lange her, ich habe vor 20 Jahren eine Zeitschrift herausgegeben, eine gedruckte Zeitschrift, so lange, bis mir das Geld ausgegangen ist, weil vor 20 Jahren war die Zeit dafür überhaupt nicht reif und ich habe überhaupt keine Unterstützung gehabt und habe all meine Ersparnisse und Schulden gemacht, um diese Zeitschrift 4 Jahre lang am Leben zu halten. Dann ging es nicht mehr. Jetzt machen wir die Zeitschrift weiter, aber online, und das ist natürlich von den Kosten her kein Vergleich. Und unter dem Namen Der Semit, werden Sie das googeln, da werden Sie das sofort finden, diese Zeitschrift. Aber seitdem ich das mache, stelle ich fest, dass es nicht besser geworden ist. Es ist eher schlechter geworden. Und es wird von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr schlechter. Was wir momentan in Israel haben, ist die rechteste, nationalistischste, chauvinistischste Regierung, die es je in Israel gegeben hat. Eine Regierung, die nichts von Menschenrechten hält und wo eine Ministerin tatsächlich auch öffentlich aufgetreten ist und hat gesagt, die Besetzung der Westbank und die Unterdrückung der Palästinenser ist viel wichtiger als Menschenrechte. Oder die Beherrschung, die hat das Wort Unterdrückung nicht genannt, aber es ist viel wichtiger. Und natürlich diese ganze Diskussion, ein Staat, zwei Staaten, ist natürlich im Prinzip längst entschieden. Längst entschieden. Das ist alles sich im Kreise drehen. Es zwei Staaten, es gibt einen Staat. Was wir da unten sehen, ist ein Staat, aber ein Apartheid-Staat. Ein Apartheid-Staat, ja. Anders kann man es nicht nennen. Es kann doch nicht, wenn man für Palästinenser besondere Gesetze macht, besondere Rechte, besondere Straßen. Ja, an was erinnert das? Ja, Professor Zev Sternhell, einer der bekanntesten, prominentesten linken Professoren in Jerusalem, hat gerade diese Tage in Le Monde einen Artikel veröffentlicht, wo er schreibt, ja, man muss es langsam mit Nazi-Deutschland vergleichen. Ich meine, ich bin dafür, habe jede Menge Prügel bekommen, wenn ich es ab und zu mal verglichen habe, weil ich der Meinung bin, Geschichte muss man vergleichen. Und die Welt und hat sich ja entwickelt und weiterentwickelt nur durch Vergleiche, auf allen Gebieten, ob es Medizin, Physik, Chemie, man muss immer vergleichen, nur durch Vergleichen kommt man weiter. Vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen, vergleichen heißt vergleichen. Und ich bin dafür sehr, sehr gescholten worden und habe jede Menge Prügel bezogen. Jetzt hat es Professor Sternhell, ich meine Professor Leibowitsch, ein anerkannter Wissenschaftler, Theologe, hat schon vor 40 Jahren den Begriff Judeo-Nazis in Israel geprägt. Und als man ihn dann doch ein paar Jahre später den Israel-Preis geben wollte, hat er verzichtet. Er hat gesagt, nee, er will keinen Israel-Preis. Ja. Und jetzt schreibt es Sternhell, das, was heute in Israel passiert, erinnert an die ersten Jahre der Nazis. Nicht an die letzten Jahre, nicht an den Holocaust, nicht an die Verbrünung, nicht an Auschwitz, aber an die ersten Jahre, wo man die Juden aus dem Verkehr gezogen hat und wo man Bänke nur für Nicht-Juden und so weiter. Das ist wie in Israel, Straßen für Araber, Straßen für Palästinenser oder Straßen, wo Palästinenser nicht fahren dürfen. Das ist also alles sehr traurig und ich kann mich an eine Debatte erinnern, wo auch mein guter Freund Henrik Broder war, den ich schon seit 1958 kenne, also es geht auf die 60 Jahre zu, mit denen ich bekannt bin. Am Anfang waren wir sehr, sehr gute Freunde, haben sogar gemeinsam eine Zeit wieder rausgegeben, aber irgendwann haben sich unsere Wege getrennt. Ich meine, wir waren zusammen zum Beispiel auf Demonstrationen gegen die Apartheid in Südafrika. Das würde er heute nicht machen. Ich ja. Also unsere Wege haben sich getrennt. Ich bin meinem Ziel treu geblieben und er ist plötzlich nach rechts geschwenkt. Und ist. Er sagt ja, er ist nicht konservativ. Das sagt er ja von sich selber. Ich bin reaktionär, ich bin nicht konservativ. Also immerhin. Und auf einer dieser Debatten, an denen ich teilgenommen habe, und es sind im Laufe der letzten Jahrzehnte Hunderte gewesen, ist gerade dieser Bruder aufgestanden und gesagt, Avi Melzer, du liebst ja die Araber. Und ich war natürlich im ersten Augenblick erschrocken, was ist das für ein Vorwurf? Ja? Aber dann habe ich gesagt, nein, ich liebe die Araber nicht. Ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Sohn, aber ich liebe nicht die Araber. Aber im Unterschied zu dir, und ich habe zu Bruder gesprochen, ist, dass ich sie auch nicht hasse. Das ist der Unterschied. Und du liebst die Araber, ist ein Vorwurf geworden. Das ist in zionistischen Kreisen ist das ein Vorwurf. Wer versucht human zu sein, wer versucht, sachlich zu sein, der ist schon ein Verräter. Ja, und ich werde von vielen Leuten als Verräter bezeichnet, sogar von meiner eigenen Familie. Ich habe einen Bruder, der in Deutschland lebt. Ich habe eine Schwester, die in Israel lebt. Die Schwester hat schon seit 3 Jahren mit mir keinen Kontakt gehabt. Sie lehnt es ab. Sie sagt, ich bin ein Verräter, ich verrate den Zionismus, und mein Bruder genauso. Ich habe da einiges vorbereitet, aber dazu werde ich nicht mehr kommen. Ich will quasi enden, vielleicht wird nachher noch die eine oder andere Frage sein, um dafür noch 5 Minuten Zeit zu haben, mit einem versöhnlichen und mit einem optimistischen Ausblick, obwohl ich weder, versöhnlich bin ich schon, aber optimistisch bin ich nicht. Ich bin nicht optimistisch über das, was im Nahen Osten passieren wird. Ich denke, die Israelis werden nicht nachgeben, sie und ihre Politik, ihr Ziel ist es, die Palästinenser zu vertreiben. Dazu ganz kurz nur eine Anekdote, die ich selber erlebt habe, als ich in der Armee war. Wir sind mal mitten in der Nacht aufgeweckt worden, auf Lastwagen beladen worden und 20, 30 Kilometer gefahren und in einem arabischen Dorf abgeladen worden. Und unsere Aufgabe war es, sämtliche Bewohner, Kinder, Säuglinge, alte Frauen aus den Häusern zu vertreiben und sie auf dem Platz zu versammeln, mitten in der Nacht, in den judäischen Bergen. Und so heiß es dort ist am Tage, so kalt ist es dort in der Nacht. Da standen die da, gefroren, gezittert, und sie wussten nicht, was los ist. Wir als Soldaten wussten auch nicht, was los ist. Und kaum ist die Sonne aufgegangen im Osten, hat unser Vorgesetzter, der jünger war als ich, ich bin ziemlich spät in die Armee eingetreten, ich war ja in Deutschland, ich war 23, er war 19, hat er den Befehl gegeben, okay, wieder auf die Lastwagen, wir fahren zurück. Und als wir im Lager waren, habe ich ihn gefragt, sag mal, was war das, warum haben wir das gemacht, warum ging es da, was für einen Zweck hat das denn gehabt? Und da hat er etwas gesagt, was ich heute noch im Gedächtnis so habe, als ob das gerade eben passiert ist. Das habe ich mein Leben lang, das geht auf die 50 Jahre, aber das habe ich mein Leben lang nicht vergessen. Er hat gesagt und hat ein Wort aus der Pessach-Liturgie benutzt. Wir wollen ihnen das Leben bitter machen. Dieses Leben bitter machen, das, was die Ägypter den Israeliten, als sie Sklaven waren in Ägypten, gemacht haben, dieses bitter machen, das ist ein Begriff, das lernen die Israelis im Kindergarten. Und das begleitet sie ihr Leben lang. Und er sagt, wir wollten ihnen nur das Leben bitter machen, damit sie verschwinden. Nun gut, ich sagte gerade, es war vor 50 Jahren und ich würde sagen, forget it, wenn es heute anders wäre. Aber es ist heute genauso. Wenn Sie dahin fahren, wenn Sie von israelischem Staatsgebiet vor 67 in die besetzten Gebiete, überall Sperren, überall Kontrollen, überall macht man den Leuten das Leben bitter. Nur sie gehen nicht weg, wohin auch. Es gab vor 67 unter der palästinensischen Bevölkerung 20% Christen. Diese 20% Christen, die gibt es nicht mehr. Weil die Christen, die sind aufgenommen worden. Kanada und andere Länder haben die palästinensischen Christen, Amerika sogar, aufgenommen, aber nicht die palästinensischen Moslems. Die palästinensischen Moslems haben nirgends wohin zu gehen. Keiner will sie haben. Sie werden da bleiben, sie müssen bleiben und sie werden bleiben. Wie das mal enden wird. Dazu hat Uri Avneri schon vor vielen Jahren, einen sehr, sehr, sehr guten Vergleich gemacht. Er hat es verglichen mit den Kreuzritterstadt im 11. und 12. Jahrhundert. Und er hat gesagt, die Kreuzritter waren 200 Jahre im Heiligen Land, in Palästina. Und die ersten 100 Jahre waren sie erfolgreich. Sie haben Burgen gebaut, die man heute noch sehen kann. Sie haben eine Infrastruktur gebaut. und haben die arabische Bevölkerung unterdrückt und haben sich von der arabischen Bevölkerung absolut distanziert. Es gab null Kontakte, wie heute auch. Heute gibt es auch null Kontakte. Ich meine, die paar Kontakte, die es gibt, die kann man ja vergessen. Und wann fing der Kreuzritterstaat zu schwächen und am Ende der Niedergang? Als es keine Kreuzzüge mehr gab. Nach dem letzten Kreuzzug, als kein neues, in Anführungsstrichen, Menschenmaterial gekommen ist, da ging es zu Ende mit den Kreuzrittern. Und Uriam Neri sagt, dasselbe wird doch Israel passieren. Und das ist schon, er hat es geschrieben vor 30 Jahren, als die Einwanderung noch auf hoch war. Dann kam es zum Höhepunkt, als die russischen Juden nach Israel kamen, fast 1 Million. Aber heute gibt es eine negative Einwanderung, nämlich eine Auswanderung. 30.000 Israelis leben in Berlin. Junge Israelis verlassen das Land, weil sie dort keine Zukunft für sich sehen. Es gibt heute mehr Auswanderung im Jahr als Einwanderung. Und das ist für Uri Averi ein Zeichen, es geht zu Ende. Und ich will ganz kurz jetzt nur das mal lesen, was ich mal geschrieben habe. Ich habe mal einen Artikel geschrieben unter dem Titel »Wenn ihr wollt, bleibt es kein Traum«. Das war ein Slogan von Herzl, dem Begründer des Zionismus. Wir müssen endlich aufhören, Israel durch eine rosarote Brille zu betrachten und in Israel die Verwirklichung eines romantischen Traums zu sehen. Das können wir den christlichen Zionisten überlassen. Vor allem dürfen wir nicht alles, was Israel macht, mit dem Holocaust entschuldigen und auch nicht schweigen, sondern genau das Gegenteil tun. Wegen Auschwitz aufschreien, wenn irgendwo auf der Welt Unrecht geschieht und ganz besonders in Israel bzw. Palästina, weil wir für das, was dort geschieht, die Verantwortung tragen. Deutsche Staatsräson sollte nicht nur Israels Sicherheit garantieren, sondern die Sicherheit der gesamten Region. Deshalb sind die Proteste deutscher Politiker von Gabriel bis Merkel reine, billige Lippenbekenntnisse, solange sie nicht etwas tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und deshalb sage ich, dass Deutschland und ganz Europa endlich Palästina als gleichberechtigten Staat in der Region anerkennen und akzeptieren müssen. Nur das kann ein Schritt in Richtung Frieden bedeuten. Was Trump gerade gemacht hat, war Öl ins Feuer zu gießen und zu behaupten, dass er damit das Feuer löschen kann. Dagegen helfen keine Proteste gegen die Trump ja bekanntlich taub und immun ist. Es helfen nur Taten. Palästina als freien und unabhängigen Staat in die UNO aufnehmen. Heute schon, nicht erst morgen. Es gilt, alle wissen es. Die Geschichte Jerusalems und des Nahostkonflikts ist eine Geschichte von verpassten Gelegenheiten. Es ist endlich Zeit, das zu ändern. Palästina muss endlich als unabhängiger Staat in den von den Palästinensern akzeptierten und weltweit anerkannten Grenzen von 1967 anerkannt werden. Auch wenn die Israelis es nicht wollen und der Zentralrat der Juden in Deutschland meint, es sei zu früh. In Wirklichkeit ist es zu spät, viel zu spät. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Region 12 Millionen Menschen leben, davon nur 6 Millionen Juden. Es ist endlich an die Zeit, auch die Rechte der 6 Millionen Palästinenser zu berücksichtigen. Jerusalem kann und muss die Hauptstadt beider Staaten und beider Völker sein, die vielleicht, in Klammern, so Gott will, eines Tages sich vereinen und einen Staat für alle Bürger bilden werden. Denken wir endlich das Undenkbare, denn sonst wird es bald in einer großen Katastrophe enden. Es ist richtig, in diesem Zusammenhang zu erwähnen und zu betonen, dass es keinen Konflikt zwischen Arabern und Juden gibt. Der Konflikt ist nur zwischen Zionisten und Palästinensern. Zwischen Juden und Arabern hat es während vieler Jahrhunderte feste, friedliche und freundschaftliche Beziehungen gegeben. Juden lebten in Frieden in der muslimischen Welt. Die muslimische Welt hat die Juden gerettet, als Spanien sie vertrieben hat. Ja. Diese guten und fruchtbaren Beziehungen wurden leider durch das Aufkommen des Zionismus zerstört und beendet. Mit dem Auftreten des Zionismus begann die Katastrophe der Menschen in Palästina. Und dann kann es wieder repariert werden. Letzter Satz. Da möchte ich an die Worte Theodor Herzls erinnern, der gesagt hat, wenn ihr wollt, bleibt es kein Traum. Damit hat er in einem Satz alles vorweggenommen, was nötig ist, um den Konflikt zu beenden. Wenn ihr wollt, man muss es wollen. Alles ist möglich, man muss es nur wollen. Leider muss ich aber feststellen, dass es in der israelischen Politik niemanden gibt, der es wirklich will. Am allerwenigsten Benjamin Netanyahu. Dankeschön. Ich habe hier einen Stand in Halle 4a 200. Also wenn Leute Fragen haben, mit mir diskutieren wollen, mit mir sprechen wollen, Halle 4, Stand A 200. So, und wer hier was mitnehmen will, bitte. Ja, da werde ich auch mein Buch signieren. Und das können Sie mitnehmen. Das ist ein Vortrag von mir in Wien. Da ist es ein bisschen ausführlicher als hier. Da habe ich anderthalb Stunden gesprochen. 4A200, genau.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, werde ich schon verstärkt? Kann die Technik bitte einmal den Saft hier ein bisschen ausgezeichnet? Ich bitte um Entschuldigung für die sehr kurze Umbaupause. Mit Blick auf die knappe Zeit und auf das große Thema habe ich mir gesagt, wir fangen einfach mal an, auch wenn noch nicht alle vielleicht ihren Platz gefunden haben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in der Früh am ersten Tag der Frühjahrsmesse 2018. Wir sitzen hier auf einem Podium zu dem Thema, wie politisch ist der Buchhandel? Und mein Name ist Thorsten Kasimir, ich bin verantwortlich für ein buchhändlerisches Fachmagazin mit dem Namen Börsenblatt. Ich freue mich sehr, auf diesem Podium drei kompetente Buchhändlerinnen, Buchhändler sitzen zu haben, begrüßen zu dürfen, die alle, jede und jeder für sich eine politische Haltung einnehmen, sowohl als Bürger wie auch in ihrer Berufsrolle, die diese Haltung hoffentlich beschreiben können, angeben können, begründen können und auch berichten können über die Erfahrungen, die sie mit dieser Haltung machen. Und ich möchte Ihnen, bevor wir einsteigen in das Thema, die drei zunächst vorstellen. Ein herzliches Willkommen, Susanne Dagen. Frau Dagen, nach der guten alten Regel, Ladies first. Ich könnte viele Gründe jetzt aufzählen, weswegen ich Sie zuerst vorstelle, aber ich nehme einfach mal Ladies first. Buchhaus Loschwitz, dort schon seit weit über 20 Jahren, ich glaube Mitte der 1990er Jahre, haben Sie mit Ihrem Partner zusammen dieses Buchhaus Loschwitz gegründet, haben es aufgebaut und ausgebaut zu einem Leuchtturm einer literarischen Buchhandlung, haben viele literarische Veranstaltungen gemacht, Diskussionsveranstaltungen, haben der Dichtung, auch der Poesie ein Forum geboten bis heute. Sie sind dafür mehrfach ausgezeichnet worden. 2008 ist das Buchhaus Loschwitz zur Buchhandlung des Jahres gekürt worden von den Kollegen vom Buchmarkt, einem anderen Fachmagazin. 2015 und 2016 zweimal hintereinander ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Buchhandlungspreis. Schon allein das reicht jedenfalls für branchenspezifische Bekanntheit bis Berühmtheit. In jüngerer Zeit kommt noch eine allgemeine Medienöffentlichkeit hinzu. Seit Sie, Frau Dagen, sich auch allgemeinpolitisch äußern, auch in Medien äußern, sich als AfD.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.